DR 5. Neugier genügt.
Im Studio ist Achim Schmitz-Forte. Willkommen zur Redezeit in Neugier genügt. Bas Böttcher heißt mein Gast in der Redezeit heute. Und was er macht, das könnte man natürlich etwas dröge und schlicht Gedichte nennen. Aber das trifft es nicht so richtig. Man muss nämlich eigentlich hören, was er macht. Herr Böttcher, guten Tag.
Einen schönen guten Tag, Herr Schmitz-Forte.
Haben Sie eine Probe?
Es gibt natürlich eine Probe und die gibt es jetzt live am Mikrofon. Und zwar ein Titel, der heißt Nach dem Loop-Leben, das Leben in der Endlosschleife. Leute laufen im Loop. Ihr Blut läuft im Loop. Sie tanzen zu Loop, sind im Loop gefangen. Wenn er sich nicht meldet, melde ich mich nicht Loop. Wenn sie sich nicht meldet, melde ich mich nicht Loop. Ich brauche den Kick, also besorge ich's mir Loop. Vom ersten Programm bis zum letzten Zepp-Loop. Im täglichen Welt um sich selber Drehloop. Im jährlichen Welt um die Sonne lauf Loop. Uhren laufen im Loop. Zahnräder laufen im Loop. Leute laufen nach Uhren, sind im Loop gefangen. Im Kaffee, am Morgen, am Abend Bierloop. Ich krieg keinen Job, also mache ich nichts Loop. Im Kampf gegen Terror und Gegenschlag Loop. Im Haltbarkeitsdatum Ablauf Neukauf Loop. Im täglichen Welt um sich selber Drehloop. Im jährlichen Welt um die Sonne lauf Loop. Loops laufen auch im Loop. Die O's im Wort Loop sind selber zwei Loops. Und die wiederum haben wieder zwei O's, macht also insgesamt 4, 8, 16, 32, 64, 128 und mehr Loops, den Geld verdienen und ausgeben Loop, wie Hamster am quietschenden Laufrad Lauf Loop, den wir sind schon so lang zusammen, also bleiben wir auch zusammen Loop, den bitte haben Sie noch einen Moment Geduld, der nächste freie Mitarbeiter ist gleich für Sie da Loop, den wie du mir, so ich dir, so du mir, so ich dir Loop, im täglichen Welt um sich selber Dreh Loop, im jährlichen Welt um die Sonne Lauf Loop, dieser Text läuft im 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 Loop, bis zum Break, bis zum Cut, bis zum Schluss, bis zum Bruch, bis zum Aufbruch.
Was, Böttcher? Herr Böttcher, wenn Sie sowas machen, ist das dann ein Auftritt? Ist das ein geschriebener Text? Ist das was sozusagen in eine Form gegossen ist oder ist das immer Improvisation?
Das ist ein Text, der existiert. Allerdings existiert er in dem Moment eigentlich nur als Erinnerung, also auf meinem Kopf abgerufen. Ich lese das nicht vom Blatt ab, sondern ich trete damit auf wie ein Schauspieler eigentlich. Also ich rezitiere das und habe eigentlich alle Freiheiten zu gestikulieren, Pausen zu setzen, das Tempo zu variieren. Aber der Text ist festgeschrieben und ja, das merkt man wahrscheinlich beim mehrmaligen Hören, dass man sowas wahrscheinlich nicht improvisieren könnte.
Aber die Performance ist jedes Mal anders?
Die kann man natürlich an den Rahmen anpassen, an die Situation. Manchmal duze ich die Hörer in meinen Texten, manchmal sieze ich sie. Das kann man dann quasi wie so eine Art Variable im Text austauschen. Das würde natürlich bei einem geschriebenen Text nicht gehen. Der ist ja da im Vergleich dann etwas starr und etwas unbeweglich.
Wollen Sie gelesen oder gehört werden?
Es sollte schon laut gelesen werden. Das ist ja sowieso ein interessantes Phänomen in der Lyrik, dass man dazu übergegangen ist, stumm zu lesen, ohne dabei die Lippen zu bewegen, ohne dabei den Klang zu hören. Und gerade bei Lyrik, ich meine, allein der Begriff Lyrik kommt ja vom Wort Lyra, dem Musikinstrument. Das ist ja was Klangliches, das sollte eigentlich immer gehört werden, meiner Ansicht nach. Es sei denn, es ist jetzt visuelle Poesie da. Das mache ich eine Ausnahme.
Das heißt, das Lesen von Lyrik ist eigentlich eine Degeneration einer Kunstform?
Es ist zumindest als stummes Lesen eine Degeneration, weil natürlich die Lyrik in den meisten Fällen eine Metrik hat. Und Metrik kommt halt nur dann zur Wirkung, wenn es dann auch in die klangliche Dimension geht. Ja. Das andere wäre ja im Grunde zweidimensional auf dem Blatt Papier. Also im Grunde fast die Konservierung, aber eben nicht das Lebendige, das Lebendighalten.
Das heißt, Sie sind eigentlich mehr Bühnenkünstler als Autor?
Das ist eine Zwischenfunktion. In meinem Bereich bin ich Autor, Regisseur und Darsteller in einem. Das ist ja im Grunde, wie man es früher auch zu Shakespeare'schen Zeiten, im elisabethanischen Zeitalter hatte, wo die Stückeschreiber auch gleichzeitig Schauspieler waren, Teil der Schauspielertruppe und natürlich dadurch auch ihre Erfahrungen, die sie von der Bühne hatten, gleich in ihr Schreiben mit umsetzen konnten.
Wo kommt das her, was Sie da machen? Ist das so eine Art Rap-Musik ohne Musik?
Ja, man könnte sagen, der hat jetzt seinen DJ zu Hause gelassen, wie auch immer. Da hat was mit der Produktion nicht geklappt. Deswegen tritt jetzt der Rapper ohne Beats auf. Beats wären dann in dem Moment die Instrumentale, die im Hintergrund laufen. Das stimmt aber nicht ganz, denn in dem Moment, wo die Musik wegfällt, muss ja die Sprache umso mehr Aufmerksamkeit übernehmen und auch umso dichter eigentlich gepackt sein.
Wir müssen vielleicht ein bisschen erklären oder schildern, aus welchem, wie kann ich das nennen, aus welchem kulturellen Milieu Sie stammen. Das nennt sich, oder Sie haben es früher auch betrieben, Poetry Slam. Und das ist eine Art Dichten, öffentliches Dichten als Kampfsport. Da treffen sich eine Menge Leute. Grundsätzlich kann erstmal jeder mitmachen. Die stellen sich auf eine Bühne und tragen Texte vor, Gedichte, so eine Art Rap-Gedichte. Manches davon ist dann furchtbar, manches wundervoll und am Ende wählt das Publikum einen Champion. Ist das ungefähr richtig beschrieben?
Man kann das Format so beschreiben. Es ist eine offene Bühne und das Wort offene Bühne sagt es eigentlich schon. Dort findet man eben alle Stilrichtungen, die in der Poesie und auch in der Prosa möglich sind. Da gibt es auch Geschichtenerzähler, da gibt es Leute, die schreiben Dialoge und führen die dann in Form von zwei Rollen auf. Das heißt, beim Poetry Slam gibt es keine verbindende Stilrichtung. Es ist nur ein Veranstaltungsformat und man teilt sich die Bühne. Dadurch, dass es offen ist für jeden, tummeln sich natürlich auch viele Amateure auf diesen Poetry Slams, was ich sehr schätze eigentlich, denn wir kapseln uns nicht ab, also wir sind offen für neue Stimmen und es gibt ja auch die Chance, wenn man das Publikum überzeugt und für sich gewinnt, dann sehr stark auch schnell Anerkennung zu bekommen.
Das macht doch eigentlich den Reiz aus, oder?
Das macht den Reiz aus, genau. Und es ist natürlich gleichzeitig auch ein gewisser Fluch, denn viele Zuhörer beurteilen jetzt einen Slammer an den anderen Slammern, die sie gehört haben. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich einen Buchautor daran beurteile, wie ein anderer Buchautor gewesen ist, den ich gelesen habe. Ja. Man hat nichts gemeinsam, außer dass man sich dieselbe Bühne teilt. Das heißt, man muss dann schon differenzieren und jeden Poeten eben als eigenen Künstler betrachten. Und man läuft dann Gefahr, wenn man alle in einen Topf wirft, dann eben sich mit seinem Urteil zu vergreifen.
Liegt der Reiz darin, dass bei dieser Art von Veranstaltung nicht ein sozusagen übermächtiger Künstler den anderen vorträgt, sondern dass alle allen vortragen, dass man sozusagen untergleichen ist?
Es ist natürlich ein sehr starkes kommunikatives Element dabei. Das mag ich auch an der Szene. Man tauscht sich aus, es gibt einfach auch Freundschaften, die über die Literatur hinausgehen und man hat dann auch gleich einen Platz, wo man übernachten kann und kriegt eine warme Mahlzeit. Das ist alles noch sehr freundschaftlich und es gibt einfach kurze Drähte. Ja, man kann schnell ein Programm zusammenstellen. Ich habe jetzt gerade im Auftrag der Leipziger Buchmesse ein Programm zusammengestellt und das war deswegen einfach, weil ich in diesem Netzwerk bin und ich weiß, wie man ansprechen kann. Ich reise sehr viel, ich besuche die Lesebühnen, man muss ja auch mal persönlich anwesend sein, um eben die Texte so in der Form zu rezitieren, wie man das gedacht hat. Und dadurch weiß ich, wen ich ansprechen muss. Und ja, die finden sich dann auch zusammen. Und die Leidenschaft ist das, was alle verbindet, aber nicht die gemeinsame Poetik. Da hat jeder seine ganz eigenen Vorstellungen.
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel ringt ja immer um möglichst griffig formulierte Pointen und hat geschrieben, die meisten Dichter bei so einer Poetry Slam sind zwischen 20 und 35. Das macht diese Slams immer auch zum Befindlichkeitspotpourri der Generation Praktikum. Ist das Unsinn oder trifft das zu?
Naja, das ist halt dieses ewige Problem, dass ein Autor von solchen Artikeln möglichst ein homogenes Bild zeichnen muss. Und das geht natürlich nicht bei so einer heterogenen Szene, wie es der Poetry Slam ist. Ja. Wenn man da irgendwie versucht zu verallgemeinern, dann liegt man schon von vornherein falsch, weil der Poetry Slam ist so unterschiedlich und so vielfältig wie die Poeten, die dort auftreten. Und deswegen kann es sein, dass man bei einem Poetry Slam in München einen komplett anderen Abend erlebt wie bei einem Poetry Slam in Berlin oder Köln.
Sie schildern das als etwas sehr Lebendiges. Sie waren da sehr erfolgreich, Sie waren ein Star dieser Szene und haben sich zurückgezogen. Warum?
Ja, ich habe mich von dieser Poetry Slam Szene jetzt etwas distanziert, weil ich mittlerweile eben ein ganzes abendfüllendes Programm habe. Und beim Poetry Slam ist es ja so, dass man oft für 5 Minuten Beitrag anreißt. Das ist natürlich in dem Moment reizvoll, wo man sich ausprobieren will, wo man auch schaut, wie kommen die Texte beim Publikum an, was verstehen die möglicherweise falsch, woran könnte ich noch ein bisschen feilen. Das sind so im Grunde so Lehr- und Wanderjahre. Beim Poetry Slam wunderbar, man wird von einer Bühne zur nächsten weitergereicht, kriegt Einladungen, wenn man gut ist. Und das ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Element in dieser Szene. Man muss dann eben, glaube ich, schauen, dass man irgendwann auch mal seine Standards durchsetzt. Ich betreibe das Leben als reisender Dichter seit 10 Jahren und ja, muss mittlerweile auch mal dafür sorgen, dass ich dafür noch gute Bedingungen dann habe, wenn ich auftrete. Allein schon die Kulisse, der Klang, die Aufmerksamkeit, stehe ich im Licht, habe ich eine vernünftige Mikrofonanlage und all diese Dinge, die werden ja dann auch bei diesen improvisierten Veranstaltungen oft etwas vernachlässigt.
Herr Böttcher, ich möchte Ihre Kunst, Ihre Art Texte vorzutragen, Ihre Lyrik nochmal ins Ohr bekommen. Haben Sie noch einen Text?
Ja, das wäre möglich. Es gibt einen Text, der heißt Dran glauben. Und dran glauben ist in dem Fall nicht nur in dem Sinne gemeint, dass man an etwas glaubt, sondern dran glauben ist auch in dem Sinne gemeint, 4 haben überlebt, 3 mussten dran glauben. Häng deine Hoffnung an ein Plastikschwein made in Taiwan. Häng deine Hoffnung an ein Pflasterstein und anderen Kleinkram. Zur Show gibt es Kitsch, zum Popstar das Image, zur Schönheit die Bräunung, zum Glück gibt's die Täuschung. Also dran glauben, Kram kaufen, Augen schließen, den Schwindel genießen. Häng deine Ziele an den Masterplan von Microsoft. Häng deine Ziele an die Straßenbahn zum Luxusloft. Zum Reichtum gibt's Schätze, zum Brechen Gesetze, zur Unschuld die Leugnung, zum Glück gibt's die Täuschung. Also dran glauben, Kram kaufen, Augen schließen, den Schwindel genießen. Häng deine Träume an die Funknetze der Telekom. Häng deine Träume an Goldschätze und Pokémon. Zur Ware gibt's Werbung, zum Blondieren die Färbung. Zum Traum gibt's die Deutung, zum Glück gibt's die Täuschung. Also dran glauben, Kram kaufen, Augen schließen, den Schwindel genießen. Häng deine Wünsche an die Serien auf Pro7. Häng deine Wünsche an die Ferien und ans Verlieben. Zur Liebe gibt's Treue, zum Fremdgehen die Reue. Zum Schmerz die Betäubung, zum Glück gibt's die Täuschung. Also dran glauben. Kram kaufen, Augen schließen, den Schwindel genießen.
Sprachkunst von Bas Böttcher. Herr Böttcher, wenn Sie sowas machen, wenn Sie sowas, ich traue mich gar nicht zu sagen, schreiben, wenn Sie so etwas herstellen, was machen Sie da? Was steht im Vordergrund? Womit? Was ist Henne, was ist Ei? Beginnen Sie mit dem Effekt und finden dann das Wort?
Man kann sich so einen Text auf verschiedene Weise nähern. Es gibt natürlich einmal der thematische Zugang, der ist dann gegeben, klar, wenn man eine feste Aussage hat, die sich irgendwann verdichtet hat, gerade in diesem Text dran glauben, da war klar, da kann ich jetzt nicht vom Klang her kommen. Da muss ich aus diesem Kern, aus dieser Grundidee heraus dran glauben, an diese Doppeldeutigkeit. Ja? Man glaubt an etwas und gleichzeitig heißt es sterben. Übrigens sehr schwer zu übersetzen. Da muss man dann dran arbeiten. Was gibt's noch? Der Schwindel. Ja. Der Schwindel ist etwas, was gelogen ist und gleichzeitig ist es natürlich etwas schwindelig. Einem wird schwindelig. Man kann auch vor Glück eben schwindelig sein. Und aus diesem Spannungsfeld muss man dann sein Material holen und das ausarbeiten. Und schauen, was passt noch dazu. Augen schließen. Ja. Man schließt die Augen, wenn man genießt. Ja, man schließt genauso die Augen, wenn man etwas verdrängen will. Ja. Und da sammelt man und schaut, wie passt das zusammen. Augen schließen, den Schwindel genießen. Ja. Da setzen sich die Bausteine dann zusammen. Genauso die Beispiele, die zwischendrin dann kommen. Ja. Also zur Liebe gibt's Treue, zum Fremdgehen die Reue, zum Schmerz die Betäubung, zum Glück gibt's die Täuschung. Das heißt, die Täuschung, die ist ein vorgegebenes Element und dann nähere ich mich an den Text an. Zum Glück gibt es die Täuschung, ist auch in 2 Richtungen lesbar wieder. Entweder, wenn ich das Glück habe, brauche ich Täuschung oder ich bin froh, dass es diese Täuschung gibt, weil ohne diese Illusion wären wir teilweise wahrscheinlich gar nicht in der Lage, Glück zu empfinden. Ja, ich glaube, vieles, was uns glücklich macht, ist eigentlich ja doch vorgespielt.
Also hier hatten wir einen Text, in dem viel Inhalt steckt, den man auf diversen Ebenen gleichzeitig hören muss. Haben Sie auch ein Stück, das völlig sinnlos ist und nur vom Klang lebt?
Ja, das gibt's auch. Klar, also natürlich sehe ich sowas dann auch ein bisschen als eine Art Stilübung an. Ja. Ein handwerkliches Geschick zu proben, können wir gerne hören. Und zwar wäre das die Liebeserklärung einer Chinesin, wo ich mir den Spaß gemacht habe, übrigens inspiriert von einer McDonald's-Werbung, einen Text zu entwickeln, der nur klingt wie Pseudo-Chinesisch, aber eigentlich korrektes Deutsch darstellt. Liebeserklärung an eine Chinesin. Ich wank an deiner Bungalow-Wand lang und sing den Sting-Song. Klingel, Ding-Dong an deinem Eingang. Ich wag ein an deinen Gang und senke die Klinke. Es ist zu dumm, ich denke Bingo. Denn krumme Langfinger-Dinger drehen war eh noch nie mein Ding. Ich schwing wie King Kong aus dem Bungalow-Windfang. Gefangen von deinem Look guck ich unter'n Vorhang. Ich schau voll Verdang dein Teng und Tanga an. Ich belager dein Terrain mit Manga in der Hand und bring aus dem Lameng'n paar Poeme. Häng an deinem Geländer, mach ein auf King aller Länder und trag unseren Tag ein in mein Kalender. Denn wenn dein Twingo vom Bungalow einbiegt, liegt ein feines Bouquet Gladiolen im Gang. Es schmiegt sich an deine Wange zum Empfang und da baumelt dein Band mit ner Einladung dran. Jetzt bin ich Ganglieder, ich singe Slanglieder und häng nie wieder in ner Tango-Bar mit Kangol-Cappy. Bin im Bad bei keiner Packung Fango mehr happy. Ich sag Game Over zu meinem Yin-Yang-Logo-Pullover, Fanon Rover und Bagavin Dover. Ich stell mein Mindegesang nun wegen Mangel an Anklang ein. Ich hab aber ein klein Singsang allemal im Petto. Bin gegen die Kollegen im Ghetto unterlegen, aber unter deinem Betonbalkon, da gedingt mir glatt der Big Gig. Und bislang mir mein Mandolinen dick von vornherein. Nun winkst du meine kleine Wenigkeit hinein, ich lang zu, beim Shandong Moet. Bin ein Mann ohne Manko, aber voll Loll und Lall, ein Poet will dein sein. Sag nicht nein, schenk dir ein Einschenken von reinem Wein, in den ich reinwein, denn ich werd dir eine kleine Einladung schenken. Ich hoff, sie kann dann an kein andern Mann mehr denken.
Da steckt eine Menge Arbeit drin, oder?
Das klingt wie ja, Unsinn, aber es steckt
Arbeit
eine Menge
und Spaß
drin, oder?
Genau.
Aber wenn Sie jetzt vortragen und einen Fehler machen, ist das Ding im Eimer, oder?
Ja, das ist das Problem. Ich stehe hier auch im Studio ohne Textblatt. Das heißt also, das ist für mich auch immer so ein gewisser Kick, ein gewisser Thrill. Schöne englische Begriffe, Kick und Thrill. Da kriegt man auch sein Bühnenadrenalin her.
Wenn Sie sowas auf der Bühne machen, wie reagiert das Publikum? Lachen die dann oder sind die platt?
Ja, das ist oft dann ein gespanntes Schweigen, ein gespanntes Zuhören, man will ja nichts verpassen. Und einer meiner Tricks ist ja auch die Geschwindigkeit. Das habe ich mit einem Zauberkünstler, denke ich, gemeinsam, dass die Tricks und auch die Sprachtricks teilweise so schnell passieren, dass man gar nicht mehr versteht und nachvollziehen kann, wo kommt das Kaninchen jetzt auf einmal her. Und das ist natürlich auch der Zeitfaktor, den man sich auf der Bühne zunutze machen kann, der wäre ja in der schriftlichen Literatur gar nicht vorhanden. Ja, weil die schriftliche Literatur ist ja eigentlich mal zeitlos vorhanden, es sei denn, es landet dann irgendwann im Altpapier.
Sie haben was gemacht, was ich wirklich ganz wunderbar fand, als ich es gelesen habe. Ich habe es leider nicht selber erlebt. Ich glaube, es war auch der Frankfurter Buchmesse. Man muss sich das vorstellen, eine Messe, brodeln Leute, hetzen hin und her, geschwitzt, diese unangenehme Beleuchtung in der Messehalle. Mhm. Es ist voll, die Leute sind hektisch, es ist viel Eitelkeit im Raum. Und dann haben Sie da eine Box aufgebaut, die zunächst mal nach außen rum schalldicht abgedichtet war, sind da reingegangen, genau. Man sah sie gestikulieren und dann?
Ja, wir waren in diesem Plexiglaskasten, der von außen vielleicht an auch also ein Radiostudio oder an eine Gesangskabine erinnert. Und wir standen dort am Mikrofon. Wenn ich wir sage, dann heißt es mein Kompagnon Timo Brunke, Sprechdichter aus Stuttgart, und ich. Und wir haben drumherum Kopfhörer angeboten. Das waren 30 Kopfhörer. Ich nenne die Textbox auch das kleinste Massenmedium der Welt, denn man kann jetzt also über die Kopfhörer den Poeten lauschen. Das ist ein exklusiver Kreis von 30 auserwählten Zuhörern und das Schöne ist dann auf dieser Messe mit dem Publikumsgewimmel und der flüchtigen Aufmerksamkeit hat man jetzt die Möglichkeit, durch die abgeschirmten Kopfhörer der Poesie ganz konzentriert zu lauschen. Wir haben eigenes Licht gesetzt und stehen dadurch auch dann im Rampenlicht und es entsteht eine Intimität. Der Zuhörer ist ja nur 2-3 Zentimeter vom Sprecher entfernt, denn alles dazwischen ist ja elektronisch. Ja, man hat das Mikrofon und dann eben den Klang der Stimme direkt auf dem Ohr und auf diese Weise kann man eben dem Messebesucher auf einmal ins Ohr flüstern und da ganz schöne Effekte erzielen und die Poesie eigentlich unter Idealbedingungen zur Wirkung kommen lassen.
Und Sie können Ihre Zuhörer im wahrsten Sinne des Wortes mit einfangen in die Box, ne?
Genau, also die werden natürlich nicht in die Box eingeladen, aber sie hängen am akustischen Draht, sie hängen am Gängelband der Sinne, wie es die Neue Züricher Zeitung geschrieben hat. Und das ist auch das ist eine schöne Situation. Also da kann man einen gewissen Sog entfachen, im Gegensatz zu anderen Veranstaltern, die eher versuchen, einen Druck nach außen hin zu entfachen und ihnen das Produkt quasi aufzudrücken, versuchen wir eher einen Sog zu entfassen, Neugierde zu wecken. Und schließlich kann man ja nichts hören, bis man sich eben dazu entschlossen hat, den Kopfhörer aufzusetzen.
Und da läuft es Ihnen, dass der Effekt, die Bühnenperformance, das, was Sie an lautlichen, klanglichen, auch gestischen Effekten machen, dass das Ihre Worte totschlägt?
Ja, es gibt natürlich den Vorwurf oder die freundliche Kritik, dass man sagt, ja, das lebt ja nur im Vortrag und das kann man ja gar nicht lesen.
Deswegen habe ich so formuliert, dass genau, ich Sie direkt frage. Also wie empfinden Sie das?
Den finde ich ganz gut und zwar deswegen, weil ich dann gerne eben zeigen kann, was möglich ist. Mein Gedichtband, der jetzt gerade frisch erschienen ist, der heißt Dies ist kein Konzert und der ist im Grunde ein Hybridmedium, das ist ein Buch und eine CD gleichzeitig. Man kann also alle Texte sowohl hören als auch lesen und für mich sind das unterschiedliche Aggregatzustände. Ja, das ist wie Wasser, das kann eben auch in fester Form vorliegen, dann haben wir Eis oder in gasförmiger Form und genauso ist ein Text für mich der kann verschiedene Aggregatzustände annehmen, entweder als geschriebener Form im Buch, das wäre dann die feste Form, ja, dann vielleicht als auswendig gelernter Text im Gehirn, das wäre dann möglicherweise die gasförmige Form, oder der gesprochene Text, also der flüssige, dem man zuhören kann. Und ich glaube, jedes Mal hat er dann eben auch einen anderen Charakter.
Sie haben uns ein Stück Ihres Weges geschildert. Sie sind Anfang 30, also noch recht jung. Sie sind einen Weg gegangen vom, das ist jetzt nicht abfällig gemeint, vom Spaßpoeten zu jemandem, der sich professionalisiert hat. Das haben Sie vorhin beschrieben. Sie wollen heute unter Bedingungen arbeiten, die in Ordnung sind. Gutes Licht, gutes Mikrofon. Und Sie möchten auch Sie tragen Ihr eigenes Bühnenprogramm vor. Sie sind professioneller geworden. Wo zielt das hin?
Ja, man kann vielleicht sagen, dass der Begriff Spaß auch ja sehr stark unter der Spaßkultur gelitten hat. Spaß impliziert ja bei vielen Zuhörern auch so automatisch, da kann ja nichts dahinter stecken. Ja. Also ich behaupte, dass es nicht so sein muss. Wenn man Shakespeare, also die Komödien anschaut, die machen ja Spaß. Und so sollte, glaube ich, auch ein Bühnentext sein. Die Zuhörer schenken einem als Performer, als Poeten, die wertvolle Zeit und sie wollen dafür auch eine gewisse Unterhaltung haben. Gleichzeitig wollen sie nicht unter ihrem Niveau unterhalten werden. Ja. Man hat also Anspruch, und zwar den Anspruch auf Anspruch und den Anspruch auf Spaß. So, und das zu verbinden, ist, glaube ich, die Kunst und natürlich hat man dann eben Vorurteile, denen man begegnen muss, wo es dann heißt, ja, das macht ja Spaß, das kann ja nichts Anspruchsvolles sein.
Aber wo möchten Sie hin? Sind Sie auf dem Weg vom Rap-Lyriker zum ernst genommen Lyriker der Hochkultur?
Ja, das ist auch eine interessante Trennung eben zwischen E-Kultur, also der ernsten Kultur und der U-Kultur, der sogenannten Unterhaltungskultur. Ich bin der Meinung, dass diese Trennung sowohl in der Musik als auch in vielen anderen Bereichen mittlerweile überholt ist. Mein Ziel ist eigentlich, dass man ja, Texte in die Welt setzt, die dann ihre eigenen Wege gehen, die dann vielleicht von anderen gelernt werden, auswendig weitergegeben werden, vorgetragen, die dann im Grunde ja wie ein Kind, das man in die Welt setzt, auf einmal eine eigene kleine Geschichte schreiben oder dass sie dann irgendwo auftauchen und mir wieder begegnen in irgendwelchen Büchern, von denen ich noch nicht mal weiß, dass es dort abgedruckt wurde, dass ich die auf Webseiten zitiert finde. Und das macht mir Spaß. Also man setzt etwas in die Welt und schaut, wie sich das dann verselbstständigt. Wie so eine kleine Flaschenpost, die man ins Meer wirft und guckt, wo sie dann am Ende ankommt.
Ich stimme Ihnen zu, dass diese Trennung natürlich ein bisschen absurd ist, aber sie definiert sich natürlich auch durch die Milieus, in denen man sich bewegt. Also, wenn Sie in einer Jugendsubkultur auftreten, unter etwas dilettantischen Bedingungen, ist das was anderes, als wenn Sie Ihr Bühnenprogramm machen unter sehr professionellen Bedingungen. Wo wollen Sie hin und wo werden Sie in, ich weiß nicht, 5 oder 10 Jahren sein? Was ist Ihr Ziel?
Ja, also das Schöne ist ja, dass es gewisse Standards gibt. Zum Beispiel für mich, also das Kino ist ein Standard. Ja, man hat eine bestimmte Form von Vorführraum, die gibt es in unterschiedlichen Städten und die gibt es überall auf der Welt verbreitet. Und das Kino liefert eigentlich eine feste Form. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Da weiß ich, worauf ich mich einlasse als Poet, habe gute Bedingungen und kann sogar im Zusammenspiel mit Bewegtbild arbeiten. Ich bin ja selber sehr viel im Ausland unterwegs und im Ausland, da habe ich ja schon das Bewegtbild, da projiziere ich die Übersetzungen meiner Texte auf den Bühnenhintergrund und da können die Zuhörer, die kein Deutsch verstehen, mitlesen und kleine Informationen bekommen, worum es geht. Da arbeite ich auch schon mit bestimmten Bewegbildern, die das Ganze im Hintergrund begleiten. Und zu diesem Zusammenspiel würde ich ganz gerne hinkommen. Also eine Art ja, Sinnesreise. Also man wird von den Worten gelenkt, die Gedanken lassen sich durch die Worte lenken. Möglicherweise gibt es in dem Kinofilm dann mal 10 Minuten komplett Blackout und der Film findet nur noch im Kopf statt und dann wird das Bild langsam wieder eingeblendet. Also sowas schwebt mir vor, aber ich denke mal vom gesprochenen Wort und von der Bühne werde ich so schnell nicht loskommen.
Bas Böttcher, wenn man mehr über Sie wissen will, wenn man mehr darüber wissen will, was Sie machen, es gibt natürlich eine Internetseite, auf der man nachgucken kann. Ich persönlich freue mich drauf, in den nächsten Jahren noch möglichst viel von Ihnen zu hören. Vielen Dank, dass Sie da waren in der Redezeit.
Ja, ich danke ganz herzlich.